Ein Leben ist nicht genug, so heißt die neue Ratar-Doku. Fast genau ein Jahr nach Ratars tragischem Tod ist die Doku über sein Leben erschienen. Goldraub, Flucht, Knast, extremer Hype bis Goldman Tower und dann die Insolvenz. Das alles wird erzählt und von den Stimmen seiner engsten Freunde und seiner Ehefrau begleitet. Und wir berichten euch heute von der Premiere und analysieren die Doku. Also was ist unsere Meinung dazu, was hat uns überrascht, aber auch was hat uns gefehlt, was ist so zu kurz gekommen. Und auch nach dem Release von der Doku ging es direkt weiter, denn es gab ein Abschlusskonzert für Ratar mit einigen Kontroversen und auch neue Infos zum kommenden posthumen Album. Und nach einem kurzen Spot geht's direkt los mit unserer Special-Folge zur Ratar-Doku.
Werbung.
Sherwin, ich weiß ja, wie sehr du dich auf die Decathlon-Collab gefreut hast. Hat sich denn seitdem bei deinem Training nochmal was verändert? Weil du warst ja eigentlich schon immer auf dem Home-Gym-Film.
Ja, true. Ich muss sagen, ehrlicherweise hat sich gar nicht so viel verändert, weil ich halt viele Produkte von Decathlon sowieso schon hatte. Also ich hatte zum Beispiel so eine Klimmzugstange, die du in den Türrahmen einklemmen kannst. Ich hatte so Push-Up-Griffe, also so Liegestützgriffe, mit denen man nochmal so weiter in den Stretch quasi reinkommt. Und auch das Decathlon-Hantelset. Ich muss aber sagen, so sehr ich mein kleines Home-Gym, den ich mal immer geliebt habe, war es halt trotzdem nicht perfekt. Und jetzt haben wir eben noch so ein paar Sachen dazu bekommen von Decathlon. Zum Beispiel so Dipstangen, die sind crazy. Dann ein zweites Hantelset und auch noch so Fitnessbänder. Und diese paar Produkte haben mein Training wirklich nochmal komplett verändert. Also allein, wenn du ein zweites Hantelset hast, ich weiß, das ist ein kleiner Flex irgendwie, aber du musst halt nicht ständig so rumschrauben und die Gewichte wechseln, dann kannst du mit diesen Gummibändern so richtig nice diese Klimmzug- und Dip-Trainings verbessern, weil du halt, wenn du nicht mehr kannst, noch mit den Bändern nachlegen kannst oder generell, wenn du noch keine Klimmzüge kannst oder noch keine Dips kannst, ist es halt viel leichter mit diesen Bändern und einfach alles in allem habe ich jetzt wirklich wie so einen kompletten Trainingsplan für zu Hause, so Bizeps, Trizeps, Schulter, Bauch, Rücken, Brust, Beine separat, die sieht man im Club sowieso nicht, das machen wir eher so beim Joggen, aber ja, ey, es ist sehr geil.
Und man hat halt nicht mehr diesen Weg zum Gym, also du musst nicht mehr im Gym auch auf Geräte warten und das Training geht einfach viel schneller und ist leichter in den Alltag so für zwischendurch zu integrieren.
Ey, also wirklich, und was bei mir auch, finde ich, so ein Riesending ist, warum ich so ein Home-Gym-Fan bin, ist, ich höre immer so laut Deutschrap, während ich trainiere und spring wirklich so im Zimmer rum irgendwie und mach dann noch einen Satz und noch einen Satz. Und ich glaube wirklich, ich bin wirklich überzeugt, dass dieses so übel motiviert sein durch die laute Mucke, die du gerade hörst und dieses Rumjumpen so Kräfte freisetzt, die du andererseits nicht hättest. Also für mich ist dieses Home Gym mit den Produkten von Decathlon jetzt wirklich das perfekte Setup.
Yes. Und wenn ihr euch auch überlegt, euch zu Hause was einzurichten, checkt dafür mal den nächsten Decathlon-Store in eurer Stadt ab. Denn was ich dort sehr, sehr feier ist, dass man bei Decathlon alles vor Ort testen kann. Also auch sowas wie Bänder, Hanteln und was es sonst noch alles gibt. Denn ihr findet dort eigentlich alles, was man für so ein kleines Home-Gym braucht. Und am Ende gibt es keine Ausreden mehr, egal ob es regnet oder nicht. Du kannst immer durchziehen. Also nächsten Decathlon-Store um die Ecke auschecken oder online shoppen. Den Link zu Decathlon haben wir wie immer in die Shownotes gepackt und jetzt ganz viel Spaß mit der Folge.
Werbung Ende.
Yes, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Sherwin, ich bin hier mit Lennart und herzlich willkommen zu unserem Deutschrap-Podcast. Und wie ihr sicherlich mitbekommen habt, ist die Ratar-Doku jetzt draußen. Und zu dieser Doku gab es eine Premierfeier. Und wir waren dazu eingeladen. Ich habe mich wirklich riesig über diese Einladung gefreut. Und habe auch die Tage davor immer auf dieses Event so hingefiebert. Ratar, wissen vielleicht viele hier, den Podcast verfolgen, hat Lennart und mich sehr stark begleitet in unserem Leben. Und deswegen war das einfach sowas, wo ich mich sehr drüber gefreut habe, da hingehen zu können. Und wie das Leben dann manchmal so spielt, hat es mich dann übertrieben erwischt. Ich war so krank und habe noch überlegt, irgendwie auf doppelter Ibu da aufzulaufen. Aber habe dann irgendwann entschieden, ey, es geht nicht. Es war wirklich bis zur letzten Minute von dem Tag irgendwie noch so ein Back and Forth. Und ja, auf jeden Fall ist Lennart aber dann hingegangen zu der Premiere und wir hatten bisher noch gar nicht so wirklich darüber gesprochen, deswegen bin ich schon sehr gespannt von dir zu hören, was hast du da so erlebt, wie war es da, du hast ja auch ein Interview dort aufgenommen, auch muss man mal erwähnen, im Alleingang so mit Kamera und allem, ja, erzähl mal.
Ja, yes, genau, der Tag ging eigentlich schon nachmittags los, als so ein bisschen so Presseveranstaltungen war und ja, da hatten wir den Interviewtermin einmal eben mit Stefan Kauert, dem Regisseur, und gleichzeitig auch Falk Schacht und Alex Babian, die beiden Autoren von der Doku. Also wirklich die drei Köpfe dieser Xatar-Doku, die dann bei uns im Interview waren. Das Interview ist auch mittlerweile schon draußen, also checkt das unbedingt mal ab. Vielleicht habt ihr es hier schon im Podcast gehört, aber auch empfehlenswert, das Ganze mal auf YouTube anzuschauen, weil es so ein Q&A ist und weil es halt gerade bei so einem emotionalen Thema auch schön ist, irgendwie so die Reaktion der drei auch zu sehen. Und auf jeden Fall war das so der Nachmittag, und abends war dann eben die Premiere, auch mit roter Teppich. Es waren einige Deutschrapper am Start, also natürlich SSIO, Sami war da, Kalim habe ich nicht gesehen, aber habe ich gehört, dass er da sein soll. Dann habe ich Zilla gesehen, der ja neulich bei uns im Interview war, Benno war da, auch Mia, diese Newcomerin, die war irgendwie mit Benno und mit dieser Clique unterwegs. Weiß nicht, ob ihr die kennt, aber die hat so einen miesen TikTok-Hit, von dem kriege ich immer alle zwei Tage so einen Ohrwurm. Und ja, ansonsten auch irgendwie die ganze Deutschrap-Journalisten-Bubble war dort vertreten. Dann DJ Ron hat aufgelegt, Lukas Piano hat am Klavier so alte Xatar-Songs gespielt. Da waren auch so Bilder ausgestellt. Das Ganze war ja so in der Fotografiska. Wer den Podcast lange verfolgt, weiß, dass Sherwin da schon mal bei einer Veranstaltung war, ne? Bei irgendeiner Ausstellung auch, glaube ich.
Genau, das war auch so eine Hip-Hop-Foto-Ausstellung irgendwie, die auch ein bisschen kontrovers am Ende diskutiert wurde, weil auch das ein oder andere Kapitel irgendwie nicht so wirklich beleuchtet wurde. Aber ja, ist auf jeden Fall eine coole Location in Berlin.
100 Pro. Also es gab halt so diesen Innenhof, wo dann eben roter Teppich war, wo es dann später auch so Foodtruck gab. Es war wirklich, also man wurde auch mit Essen krass versorgt. Also sowohl bevor die Premiere dann sozusagen war, als auch danach. Und auch geile Drinks irgendwie. Auch ein Drink, ich kann mich leider nicht mehr dran erinnern, was da genau drin war, aber es war der Habibi-Cocktail mit Ayran. Also es wurde wirklich für alles gesorgt. Und natürlich war auch die Family da, also Fava, Xatars Ehefrau war da und halt dann sonst auch die Family. Und ja, dann wurde die Doku, die ja drei Teile hat, wurde dann gezeigt, auch alles am Stück unter dem Motto alles oder nix, so wird es angekündigt, ohne Pause. Und ja, so viel eigentlich zur Premiere. War eine sehr coole Veranstaltung, vor allem, weil es halt irgendwie, ich weiß nicht, es war wirklich so ein richtig, richtig, richtig krasses Deutschrap-Klassentreffen. So viele bekannte Gesichter, und ich finde, das hat einfach nochmal gezeigt, was für eine wichtige Bedeutung Xatar für die Szene hatte, dass da eben so viele Leute auch gekommen sind.
Kann ich mir gut vorstellen. Das ist so ein bisschen, als ob man das Gefühl dann im echten Leben auch wiedergespiegelt bekommt, was dann kurz nachdem man von dem Tod von Xatar erfahren hatte, auch so im Internet einfach aufkam. Also in den ersten Sekunden war es ja noch so, ey, ist das ein Promo-Move oder stimmt das wirklich? Aber als es dann irgendwie klar wurde, haben alle zusammengehalten, und es war irgendwie so ein, als ob man es so gespürt hat, auch wenn es nur übers Internet war. Und deswegen, ja kann ich mir, stelle ich mir irgendwie schön vor, wenn man sich dann da nochmal so sieht und irgendwie dieses Gefühl auch im Real Life teilen kann. Aber gut, lass uns mal reinstarten in die Doku. Es sind ja drei Teile rausgekommen. Du hattest im Intro schon erwähnt, wir wollen mal so ein bisschen darüber sprechen, was irgendwie unser Eindruck ist, was man Spannendes, Neues erfahren hat, was vielleicht auch gefehlt hat, aber später auch noch so ein bisschen zu der neuen Musik, die jetzt rauskam, Konzert, alles, was jetzt so in Zukunft noch ansteht. Und vielleicht mal als grobe Intro. Ich würde vielleicht vorab auch noch sagen, Spoilerwarnung, weil wir werden auf jeden Fall halt über alles sprechen, was irgendwie in der Doku drankam. Aber auch, wie wir es bei den Songs machen, vielleicht zunächst erstmal nur die Hard Facts. Du hast ja schon die Produzenten erwähnt, Stefan Kauertz, Alex Babian und Falk Schacht. Die Produktionsfirma war Film 5 und redaktionell federführend war der NDR, wurde aber auch irgendwie vom SWR, WDR, HR unterstützt. Also ein großes Projekt. In der Doku selbst, wen sieht man da? Also kommen wir auch gleich noch dazu, warum man Xatar selbst nur so wenig sprechen hört, aber auf jeden Fall halt seine Wegbegleiter, wie unter anderem Schwester Eva, CEO Sami, am meisten eigentlich Maestro, der Produzent, Moritz Bleibtreu ist dabei, Farid Bang, Apache 207, dann aber auch noch Journalisten, Journalistinnen wie Miriam Davutwani, Düsen Tekkal, Toxic, Roos, Aria Niyati, Simon Vogt und im Mittelpunkt, also ganz zentral eben Fawa Hajabi, also die Frau von Xatar. Das Ganze sind drei Folgen unterteilt, die alle auch so einen eigenen Teil von Xatars Leben widerspiegeln. Die haben auch einen eigenen Namen, also Folge 1 heißt zum Beispiel Platz ins Geschäft und erzählt so die Jugend, die Beziehung zu Fawa, wie sie sich kennengelernt haben, dann auch dieses Leben am Brüser Berg, ja, so noch diese harte, raue Jugend irgendwie, was man damals alles gemacht hat. Die Folge 2 heißt Alles oder Nix. Da geht es vor allem um den Goldraub und auch, was mich echt irgendwie so krass schockiert hat, dieses ganze Thema rund um die Flucht, wo er dann irgendwie in den Irak ist und kommen wir später noch dazu, in Haft mit Folter und sowas. Und dann aber auch der Aufstieg, als er dann wieder rauskam, als es dann losging. Und die Folge 3 heißt Baba Ala Babas und zeigt dann so den kommerziellen Höhepunkt, also wo es dann dieses ganze Goldman-Label, Goldman-Music, alles, was im Tower war, dann aber auch eben der Zusammenbruch und eigentlich die Zeit bis kurz vor seinem Tod. Und um das Ganze vielleicht so ein bisschen einzuordnen, wann wurde das denn gedreht? Oder auch um die Frage von eben zu beantworten, warum sieht man denn Khatar nur so wenig in dieser Doku? Es gibt ja meines Wissens nach jetzt nur einen richtigen Drehtag oder Dreh irgendwie rund um das Konzert von Khatar in der Elbphilharmonie, das war, glaube ich, am 20. April 2024 in Hamburg eben. Und davon gibt es Aufnahmen, wo er da im Backstage-Bereich ist, Klavier spielt, Falk Schacht kommt, wo man ihn bei dem Konzert sieht. Also so all das irgendwie, wie er da angefahren kommt. Und das war es eigentlich schon. Also an wirklichem Drehmaterial von Khatar, das, wie gesagt, 20. April rum um den Dreh und am Abend des 8. Mai 2025 dann ist Khatar verstorben bzw. tot aufgefunden worden. Auf dem Grabstein steht als Todesdatum der 7. Mai.
Also am 7. Mai abends wurde er tot aufgefunden. Am 8. Mai hat die Nachricht die Runde gemacht, also wo auch eben dann plötzlich ganz Deutschrap Bescheid wusste darüber und das so in der Öffentlichkeit dann war. Und was im Interview zum Beispiel rauskam, ist, dass tatsächlich an dem Tag, wo die Nachricht dann die Runde gemacht hat, hat auch die ARD diese Doku zugesagt. Also bis zu dem Zeitpunkt war halt klar, okay, Stefan Kautz als Regisseur und die Falk Schacht, Alex Babian, die wollen diese Doku machen. Die hatten diesen einen Drehtag mit Khatar, die sind zur ARD gegangen, haben das so gepitcht und dann hat das halt Ewigkeiten gedauert. Und in der Zwischenzeit gab es auch hier und da immer wieder Videocalls, aber eben keine weiteren Drehtage. Aber die haben immer wieder mit Khatar halt Videocalls gemacht und es war klar, ey, diese Doku soll halt kommen, aber man wartet auf die Zusage. Und dann kam eben an einem Tag zwei Nachrichten und dann war natürlich erstmal, okay, diese Doku wird nicht mehr erscheinen, weil wie soll man das Ganze umsetzen? Und ja, dann hat Fava, also Khatars Ehefrau, einen riesengroßen Anteil, dass wir das heute überhaupt so sehen konnten und dass diese Doku überhaupt fertiggestellt wurde. Und die weiteren Drehtage waren dann eben so im Verlauf von 2025 und ich nehme mal an, dass dann so, ich glaube, die letzten Szenen sind irgendwie so im Oktober 25 dann zu sehen und da war dann wahrscheinlich gerade so Ende der Dreharbeiten und Fertigstellung von der Doku dann. Und ja, jetzt ist sie seit dem 1. Mai, ist sie überall verfügbar, kostenlos kann man sich auch anschauen, ne, in der ARD-Mediathek, eine Folge ist auch auf YouTube online, über 1 Million Views und kam dann letzte Woche auch in der ARD im Fernsehen. Und ja, ich bin jetzt mal irgendwie gespannt auf deinen ersten Eindruck, weil bei mir war das schon auch relativ intensiv, dadurch, dass das halt dieser Saal war mit diesen 300 Leuten dann drin und dann aber halt auch das Ganze am Stück zu sehen. Ich weiß nicht, wie du das konsumiert hast, war dann halt auch irgendwie heftig, weil es halt sehr viel auf einmal war. Und das dann natürlich auch mit einem anderen Sound ist irgendwie, weil das halt wie so ein Kinosaal war. Und ich muss schon sagen, ich hatte auch so 2-3 Momente, wo ich richtig Tränen in den Augen hatte beim Schauen der Doku. Und es war aber halt auch heftig irgendwie so zu sehen, dadurch, dass so viele Leute da waren und die Doku hatte aber trotzdem eben auch sehr viele lustige Stellen, einfach wo Khatars Humor durchgekommen ist oder wo irgendwie Sami oder die Ehefrau was Schönes oder was Lustiges erzählt haben oder was Skurriles. Und deswegen war das auch so eine Achterbahn der Gefühle, das so, ja, so live da zu schauen vor Ort. Aber wie hast du es wahrgenommen? Was ist so dein erster Eindruck von der Doku gewesen?
Ja, ich fand es vor allem auch, also wenn man das jetzt vielleicht hört und die Doku möglicherweise noch gar nicht gesehen hat, dann irgendwie kann man sich vielleicht denken so, ja okay, wie sehr kann einen denn die Doku mitnehmen, wenn man doch nur so wenig tatsächliches Bildmaterial jetzt von Ratate, was für die Doku gedreht wurde. Aber das ist ja auch irgendwie eine Stärke, dass es so viel Interviewausschnitte von Khatar existieren, die man da irgendwie hat mit einbinden können oder auch sowas wie Insta-Stories, selbst gedrehtes Material, dass ich wirklich sagen muss, das merkt man überhaupt nicht. Also man ist richtig gefesselt die ganze Zeit. Da sind ja auch alte Legenden-Interviews mit dabei und also wirklich so viel. Und dann aber auch eben die Leute, die dort dann mitgewirkt haben. Also vor allem so, wenn Sami gesprochen hat. Ich weiß nicht, der ist für mich so jemand, ich habe den so lange auf dem Schirm irgendwie schon, halt immer an der Seite von Ratar und so, aber ihn wirklich mal so sprechen zu hören, lange Zeit, sodass man erfährt, wie so sein Charakter ist, hat einen so krass mitgenommen, weil man jemanden hatte, der so eng war mit Ratar, natürlich auch Fava, aber ich fand so, also mich hat es bei Sami voll überrascht, so zu spüren, ey, das war einfach so der beste Freund, das war einfach so wie so der kleine Bruder irgendwie, der so alles mitgemacht hat, der so für den alles gegeben hat und so aus erster Hand das alles erzählen konnte und so und auch da irgendwie weiter, so als man dann gemerkt hat, dass diese ganze Gang aus Ratar, Sami, SSIO, auch Maestro, der Produzent, dass das alles schon seit Tag 1 so ein Team ist von diesem Brüser Berg an irgendwie und die sich alle von da kannten, auch Fava ja auch. Und man dann gesehen hat, ey, okay, das ist zwar groß geworden, ganz Deutschland kennt die jetzt und spricht darüber, aber irgendwie ist es diese, es ist so eine echte kleine Freundesgruppe irgendwie so am Ende des Tages. Also, ist so. Aber ja, also was mich wirklich am meisten irgendwie so beeindruckt hatte, als ich die Doku gesehen habe, ich hatte, glaube ich, so eine viel, viel traurigere Vorstellung davon und war mir auch nicht sicher, wie es sein wird, wenn Leute wie Fava oder Sami über Ratar sprechen. Und ich fand das richtig beeindruckend, was für eine Zuversicht die irgendwie alle hatten, so von wegen, man sieht sich sowieso wieder. Also der ist nicht weg, so der, man, wir sehen es bald wieder. Und das ist so, das haben die auch häufig in so verschiedenen Arten ausgedrückt. Auch Fava mehr mit so Gedichten und auch Sami. Und irgendwie waren sich alle darüber einig, wir sehen uns wieder. Und das war so voll krass, ey. Ja.
Ja, so eine Positivität einfach bei den Beteiligten. Obwohl das ja schon einfach was sehr Trauriges passiert ist gerade, weil das ja irgendwie so ein enger Kreis auch zu sein scheint. Und ja, auch nochmal irgendwie auch zu checken, dass halt so Sio tatsächlich so, also klar, so Sami hat auch gesagt, so ja, Ratar, großer Bruder mäßig, aber die waren schon so eine Stufe einfach. Die waren halt auch einfach ein bisschen älter als Sio. Und das, so weißt du, ich nehme die immer als so ein Trio auch ein bisschen wahr. Aber das war auch nochmal so, wo ich so gecheckt habe, ja okay, Sio kam halt so aus Tannenbusch, der kam jetzt nicht bei Brüser Berg und so, der hat da dann halt Anschluss gefunden, die wollten den dann eben sein und so. Aber der war halt schon auch einfach nochmal so ein bisschen jünger. Aber trotzdem, ich mache es immer wieder so froh, auch diese drei zum Beispiel irgendwie, ne, als dann so Videos aufgetaucht sind von den drei nach dem Tod von Ratar, dass man so wusste, so, ey, Gott sei Dank sind die irgendwie gut auseinandergegangen. Oder das ja auch, was Sami gesagt hat, einfach, er war noch einen Tag vorher da bei ihm oder noch in der Nacht vorher bei Ratar und hat so zum Abschluss gesagt, so, Bruder, ich liebe dich, so. Und dann, dass sie sich so verabschiedet haben und dass Sami, das so dieses so, ja Mann, ich dich auch und so dieses so, das hat einem so ein gutes Gefühl einfach gegeben und diese Freundschaft wirkt einfach so echt und so schön und das war schon sehr wholesome irgendwie, als man die Doku gesehen hat.
Ja.
Was hatte ich denn so von den Sachen, die sonst so drin vorgekommen sind, jetzt so von den Infos oder so, von dem, was man noch nicht wusste, was hatte ich da so am meisten überrascht?
Also einerseits auf jeden Fall die Hintergrundgeschichte zu dem Goldraub. Also was mir zumindest nicht bewusst war, war, dass sie eben so krasse Schulden hatten von diesem Koksverkauf irgendwie. Also die Story war ja so, irgendwie Sami hat Gras getickt, Ratar hat irgendwann Koks getickt, obwohl Sami immer gesagt hat, ey, mach das nicht. Und dann sind die Mengen eben immer größer geworden und irgendwann ist irgendwie eine Menge von Liquid-Kokain oder so ist irgendwie verschwunden gegangen. Und dann haben sie eben jemandem eine sehr, sehr große Summe Geld geschuldet, einer Person, der man einfach kein Geld schulden will. Und dass sie dann deswegen eben diesen Goldraub gemacht haben. Keine Ahnung, ob das davor schon so breit bekannt war, aber also für mich war
ich das. Ich hatte es auch nicht mehr auf dem Schirm, ja.
Okay. Und was ich dann eben krass fand, war, also falls es nicht so schon komplett bekannt war, irgendwie, da sind wir wieder bei den eingeblendeten Videos, dass Ratar das häufig durch die Blume gesagt hat, aber nicht auf den Punkt, sondern sowas wie so, irgendwie war der bei Roos im Interview und wurde dann so gefragt, ja, warum hast du es gemacht? Und er so, ey, entweder wäre ich gestorben oder jemand anderes, wenn ich es nicht gemacht hätte. Und es war so, okay, krass, aber erzähl doch mehr, weißt du, und so jetzt mal diese gesamte Story zu verstehen und dann auch irgendwie, also ich meine, das ist ja irgendwie so eine Frage, die jetzt so Ratars Karriere begleitet, so, wo ist das Gold? Also das hatte ich mich doch gefragt, weil Sami meint ja, nur drei Leute wissen, wo es ist, also Ratar, er und, keine Ahnung, noch irgendjemand, der damit dabei war vielleicht, aber ich glaube jetzt, weil ich habe da so lange drüber nachgedacht, aber ich glaube,
sie haben das dann halt diesem Typen gegeben einfach, oder? Also Gold ist weg, gibt's nicht mehr, es ist nicht irgendwo versteckt.
Ich habe teilweise so Interviewausschnitte von Sami gehört, das gibt's jetzt auf jeden Fall nicht mehr, weil er hat sowas gesagt wie so, es wäre geil, wenn es das noch geben würde bei dem Goldpreis heutzutage. Aber ja, ich dachte, die hätten dann das Gold halt damals irgendwie, weiß nicht, wie man das dann macht, ob man das dann einfach verkaufen kann oder ob so, ne, so, um dann Geld rauszuholen. Aber irgendwie habe ich halt auch gehört, so dadurch, dass die dann diese riesen Schulden hatten bei dieser Person und dieser ganze Kampf mit der Flucht und so, weil ich auch nicht mehr auf dem Schirm hatte, dann dieses, ne, über Russland, Irak und dann halt auch die ganze Knastzeit, die mussten ja auch auf der Flucht andauernd Unsummen, anscheinend so im sechsstelligen Bereich oder sowas zahlen, um zum Beispiel irgendwelche Flüge mit Privatjet, die nirgends irgendwo getrackt werden, nehmen zu können. Mhm. Und all so einen Kram, dass das schon gar kein krasses Geschäft mehr war insgesamt, dieser Goldraub, sondern nur Kopfschmerzen. Da gab es doch auch eine Stelle, wo dann der, wo am Ende dann dieser Typ, bei dem man lieber keine Schulden haben sollte, dann so gesagt hat, wie so zu denen anscheinend so, seid ihr dumm, warum habt ihr das gemacht, warum seid ihr nicht einfach zu mir gekommen, ja, und habt gesagt, ich habe so viel Schulden. Das fand ich auch echt heftig. Aber ja, so, wo ist das Gold, ist irgendwie immer noch nicht ganz geklärt und wer ist die dritte Person, die davon weiß?
Werbung.
Ende März, mitten in Berlin, Leute bleiben fassungslos vor einem Plakat stehen, weil ihr ganzer Körper vibriert. Sherwin und ich waren selbst beim großen Rockstar Energy PR-Stunt mit SSEO, bei dem Rockstar das erste Plakat zum Fühlen aufgebaut hat. Und wir haben Roman aus dem Team gefragt, wie denn die Leute reagiert haben, als sie das Billboard zum ersten Mal live erlebt haben.
Also die ersten Reaktionen waren total krass, weil die Leute so ein bisschen innegehalten haben und gar nicht erst verstanden haben, hey, wo kommt denn dieser Song, den ich gerade in meinem Körper spüre, wo kommt denn der eigentlich her? Wir haben so eine Frau gesehen, die hat sich so ein bisschen erst an die Brust gefasst. Da hat man gemerkt, das ist so dieser kleine Aha-Moment. Und dann hat sie sich wirklich umgeschaut in der Mall of Berlin, nach links, nach rechts, nach oben. Und sie hat es gar nicht verstanden, wo das herkam, obwohl sie direkt vor dem Plakat stand, das wir aufgestellt haben. Dann hat sie uns später auch angesprochen und sie hat gefragt, wo kam denn diese Musik her, die ich hier gerade im Körper gespürt habe. Und wir haben ihr gesagt, ja, das kommt aus dem Plakat. Und sie konnte es gar nicht fassen, weil sie das nicht zusammengekriegt hat, dass ein Plakat so etwas auslösen kann. Und ist ja auch verständlich, ist eine ganz neue Technologie, das hat es so noch nie gegeben, aber es war auf jeden Fall dieses Überraschungsmoment, dass wir uns halt erhofft hatten, dass die Leute wirklich staunen, dass sie einen kurzen Moment stehen bleiben und dass sie einfach die Musik fühlen wollen. Und genau das hat geklappt und das hat der Moment gezeigt, war sehr schön.
Unfassbar krasse Aktion auf jeden Fall und hat uns auch wieder gezeigt, wie schön diese Partnerschaft mit Rockstar Energy ist, weil einfach so coole Sachen passieren, wie eben dieses Riesen-Event dort mit dem SSEO-Plakat mitten in Berlin. Danke an Roman für die Insights und jetzt ganz viel Spaß mit der neuen Folge.
Werbung Ende.
Ja, aber die Sachen haben mich auch überrascht und das gerade diese Goldraub-Flucht-Sachen, wo man ja eigentlich meinen müsste, das sind die bekannten Sachen, weil das sollte ja, glaube ich, auch ursprünglich gar nicht so sehr in der Doku thematisiert werden, sondern vielmehr so Sachen wie Goldman Tower Insolvenz. Darum sollte sich eigentlich die Doku drehen, weil das die unerzählte Geschichte ist. Und da komme ich auch ein bisschen dazu hin, was mir gefehlt hat bei der Doku. Und zwar, dass ich da immer noch genauso schlau wie vorher eigentlich bin. Ich weiß noch genau, dass wir mal irgendwann vor 2-3 Jahren, da hat Rata nach einer sehr, sehr langen Schweigezeit ein Interview bei hiphop.de gegeben und dann dachte man so, krass, jetzt packt er aus, was ist da passiert? Und dann haben wir im Podcast drüber gesprochen und meinten so, das war jetzt zwar eine Stunde Interview, aber eigentlich wissen wir immer noch nichts darüber.
Mhm.
Und so geht's mir jetzt halt mit der Doku ehrlicherweise auch. Ja, da wurde jetzt drüber geredet, dass der Goldman Tower übelst die Exzesse hatte und das halt Rata irgendwann den Zugriff verloren hat und man hat jetzt nochmal erfahren, das fand ich zum Beispiel auch krass, dass Darko, also der Manager von AON damals, der auch ein enger Vertrauter von Rata war, dass der mit dabei war, obwohl es ja irgendwie so ein bisschen Streit zwischen denen gab und das fand ich dann halt interessant zu erfahren, ne, dass irgendwie so ein Darko, fand ich auch gut, dass der halt mit drin war in der Doku, dass der irgendwann halt nicht mehr reinkam in den Goldman Tower und dass es dann halt irgendwie insgesamt zum Bruch kam und das wahrscheinlich dann diese Phase auch war, wo eine Schwester Eva irgendwie kein Geld gerade gesehen hat, wo sie auch mal negativ was kommentiert hat über Xatar im Internet, wo alle Künstler irgendwie nichts mehr von ihm gehört und gesehen haben, dass diese Phase losging, aber es haben halt irgendwie die Insights dann dazu gefehlt, was denn jetzt auch mit der Insolvenz ist. Also ich fand es auch sehr wild irgendwie, dass zum Beispiel eine Fava, die mich insgesamt mit ihrer Art und mit den ganzen intimen Einblicken übelst beeindruckt hat, so. Was mich aber gewundert hat, war irgendwie so diese Stelle, dass die halt so erleichtert war über diese Insolvenz, so im Sinne von, also das kann man auch voll nachvollziehen, ne, dass so dieses Ganze, okay, jetzt muss Xatar mal aufhören, da zu ackern und zu arbeiten, aber sie war so von wegen, okay, jetzt wird einfach nur noch aufgeräumt und dann ist ein ruhiges Leben. Ja. Aber es muss doch auch ein extremer Schock sein, wenn diese ganzen Firmen insolvent sind, oder? Also aus so einer privaten finanziellen Situation ist das doch jetzt nichts, wo man direkt so erleichtert ist.
Ja, definitiv. Also ich finde auch das so krass, wenn man dann nochmal diesen Rückblick sieht, als dann dieser Erfolg kam, was der alles für Produkte auf den Markt gebracht hat. Das war ja nicht mehr normal mit irgendwie Hawaii-Grill, dann hatte der irgendwie Gelato-Eis, dann hatte der dieses Gras-Online-Kaufen-Ding irgendwie, dann hatte der so ein Goldschmuck-Ding. Ey, ich krieg's gar nicht mehr alles zusammen. Und dann irgendwie halt noch das Musikalische. Er wollte sau viele Künstler sein unter diesem Vertrag, hat irgendwie 30 Millionen von so einem amerikanischen Unternehmen bekommen als Funding, hatte diesen Tower, hatte, es war so, das kann doch kein Mensch alleine managen, so was. Und ich kann mir halt vorstellen, also einerseits halt der Stress, andererseits auch, was ja echt auch irgendwie so ein Thema ist, was nur so angeschnitten wird, ist halt so dieses ganze Thema Drogen. Also im Sinne von, es wird irgendwie suggeriert, dass in diesem Tower übel viel mit Drogen abging. Bezüglich Xatar hört man nichts davon, aber dann zum Beispiel sowas wie, ja, ich war dann 3 Tage wach und wollte noch einen 4. Tag wach bleiben. Da denke ich mir so, ich kann nicht 3 Tage wach bleiben, so weißt du, so ja. Vielleicht auch deswegen die Erleichterung von Fava, keine Ahnung, kann ich mir so ein bisschen vorstellen.
Klar, die Erleichterung kann ich krass nachvollziehen. Was mich bloß gewundert hat, ist, dass diese Blackbox-Insolvenz, die verstehe ich nicht. Was hat es damit genau auf sich? Weil das muss ja, also ja, vielleicht war die Erleichterung darüber, dass das Ganze aufhört, einfach größer über diese, als diese Schocknachricht Insolvenz. Aber insgesamt weiß man halt nicht, was ging da jetzt ab. Also ich habe jetzt auch mit jemandem, mit anderen Leuten nach der Doku so ein bisschen gesprochen, also einfach Freunden so. Und weil es dann interessant ist, was man auch so von Außenstehenden, die jetzt nicht irgendwie so jeden Tag Deutschrap verfolgen, was die dazu denken. Und die meinten auch, okay, da ist irgendwie so diese Frage offen geblieben mit so, was ist denn jetzt mit dieser Insolvenz? Dann so, jetzt kommt so Doku, Konzert, Album raus. Will man das gerade alles machen, um irgendwie noch Schulden abzubezahlen oder so? Ne, das kommt ja auch alles so Schlag auf Schlag irgendwie. Das fand ich dann auch so nochmal so eine interessante Perspektive, weil das jetzt nicht, darauf wäre ich jetzt selber gar nicht so gekommen, in die Richtung zu denken.
Ich weiß auch nicht. Ich hatte mir irgendwann mal, aber ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, irgendwie sowas angeguckt, wie so irgendein Rapper, ich glaube Sido oder so, seine Firmen führt, und da war das dann aber auch so, dass da immer so ein Mittelmann dazwischen ist, oder also wenn das Ding so bust geht, dass du jetzt nicht mit deinem kompletten Privatvermögen haftest. Ich meine, bei einer GmbH ist das ja auch irgendwie der Fall, aber außer du hast jetzt irgendwie Insolvenzverschleppung, ich weiß nicht genau. Aber was, also so zweite große Sache, die ich mich halt irgendwie einfach Real Talk gewundert habe, war, also woran ist Xatar gestorben? Und das soll jetzt gar nicht so juristisch klingen oder so, von wegen so, man will es unbedingt, aber irgendwie ist, also ich dachte halt, diese Frage wird in der Doku geklärt, weil ich weiß noch, als das Thema, also als man von dem Tod erfahren hatte, waren die ersten Gerüchte, war irgendwas mit so Blutkrebs und so, und mehr wusste man.
Stimmt.
Das war immer so das Erste. Dann, was man ja jetzt neu erfahren hatte in der Doku bezüglich Xatars Gesundheit, war ja einerseits, dass er sich so eine Magenverkleinerung unterzogen hat und dass das anscheinend dann auch der Grund war, weshalb er dann so viel Gewicht verloren hat. Und die andere Information bezüglich seiner Gesundheit war, dass er 2021 einen Schlaganfall hatte. Also overall, ihm ging es halt nicht so gut, ne, irgendwie. Und dann war aber die Aussage halt, er ist gestorben, also Herzstillstand, das ist ja dann die Aussage für, ne, aber ein Herzstillstand ist ja irgendwie der Endzustand, das ist ja nicht die Ursache sozusagen, warum er gestorben ist. Also es ist ja sowas wie so, er hatte das und das und dann hat er einen haltenden Herzstillstand. Und was ich auch komisch fand war, oder wo die Story für mich so eine kleine Lücke hatte, die ich mir dann selber nochmal recherchieren musste, war irgendwie, Sami war ja mit ihm im Studio, dann hat er sich ja so von ihm verabschiedet. Und ich dachte, okay, dann ist er irgendwie zu seiner Frau und ist dann dort, aber das war ja gar nicht der Fall, sondern seine Frau erzählt dann eine andere Perspektive, wo sie sagt, dann hat es bei ihr geklingelt. Und er ist ja irgendwie, das habe ich jetzt auch nur auf Wikipedia gelesen, dass er in einer Wohnung bei einer Managerin irgendwie war und da verstorben sein soll irgendwie. Also irgendwo in Köln. Also so, weißt du, und das okay, war dann ja. So ein bisschen so, warum hat man, also das hätte ich gerne nochmal irgendwie mehr verstanden, weil ehrlicherweise weiß man nach wie vor nicht, er war irgendwo nicht bei einem der Leute, die irgendwie die Protagonisten von dieser Doku jetzt sind und man weiß nur, was quasi am Ende dann rauskam sozusagen, also halt mit diesem Herzstillstand, aber was jetzt genau passiert ist, wird offen gelassen.
Vor allem sagt nicht Fava irgendwo in der Doku auch sowas wie so, boah, ich krieg das gerade nicht mehr zusammen, aber sie sagt auch irgendwas über den Tod von Khatar und sowas wie so, aber ich will's gar nicht wissen. Oder irgendwie so ein Satz bringt die auch. Und oder so dieses so, dass sie auch nicht ganz dran glaubt, dass sie, oder dass sie da nicht so, man sagt Herzstillstand, aber so genau will ich es ja. Gar nicht wissen. Oder irgendwie sowas war, so eine Stelle, die mir so ein bisschen dieses vermittelt, wo ich auch so aufgehorcht habe.
Ja, 100%. Das ging mir auch so und das habe ich jetzt auch so häufig in verschiedenen Diskussionen und Kommentaren und so weiter gelesen, dass diese Stelle, weil natürlich so viele Fans dann aufhorchen und gucken, was ist jetzt, dass sie so ein bisschen wie so, ja, Herzstillstand, so und denkst du so, was? Das war so, also da fehlt noch eine Information sozusagen irgendwie. Aber gut, also, genau hier, ich habe es nur ganz kurz, damit ich es nicht vergesse, also zumindest laut Wikipedia, am Abend des 8. Mai 2025 wurde Khatar tot in der Wohnung einer Geschäftspartnerin in Köln aufgefunden. Der Grabstein gibt als Todesdatum den 7. Mai 2025 an. Er wurde 43 Jahre alt. Aber gut, also das war auf jeden Fall eine Sache, wo ich irgendwie so gedacht hatte, dass man da noch mehr zu erfährt. Aber lass uns mal vielleicht zu was Positiverem kommen oder zu einem kleinen Ausblick, denn mit der Doku war es ja jetzt noch nicht vorbei.
Genau, es ging direkt Schlag auf Schlag weiter. Das Tribute to Khatar-Konzert hat letzte Woche am Donnerstag in der Lanxess Arena in Köln stattgefunden. Und wir hatten da ja auch im Podcast drüber geredet, was das für ein heftiges Line-Up war. Und viele waren dann auch da. Sio, Sami, Farid Bang, Max Herre und Joy, Dardan, Schwester Eva und noch viele mehr. Aber es gab auch ein paar große Namen, die dann tatsächlich nicht gekommen sind. Also ein Jazik hat abgesagt, ein Mero hat abgesagt, ein Bowser war nicht da, ein Enno hat abgesagt. Da habe ich nur mitbekommen, dass er eben auch ja einen Todesfall in seiner Familie hatte, weswegen er nicht kommen konnte. Und ja, so gab es dann doch auch einige große Absagen zu dem Festival, wo ich zumindest auf Social Media gesehen habe, dass manche eben auch ein bisschen unzufrieden darüber waren. Trotzdem war das, glaube ich, einfach ein heftiges Erlebnis. Also ich finde es einfach eine schöne Aktion, auch irgendwie nochmal ein schöner Moment, dass man halt alle Khatar-Fans da versammelt und das sind ja dann auch die Hardcore-Khatar-Fans, die da bereit sind, dann eben auch ein Ticket für zu kaufen und dass man da nochmal so gemeinsam Abschied nimmt. Manchmal habe ich so gedacht, wenn dann irgendwie einzelne Künstler dann so übelst die so, keine Ahnung, von da dann so Mabey oder sowas gespielt wird, dachte ich so, das ist irgendwie auch wieder so ein bisschen unpassend so für den Anlass, weißt du so, weil das so in dann so eine Party-Richtung geht, aber auf der anderen Seite muss man sagen, will man da jetzt auch nicht die krasseste Trauerstimmung ja verbreiten, sondern man will ja irgendwie auch gemeinsam das gesamte, ja, das Konzert und vor allem eben Khatars Leben und Khatars Vermächtnis zelebrieren. Und eine Kontroverse, die auf jeden Fall sehr viral gegangen ist, ist der Auftritt von Schwester Eva. Schwester Eva hat nämlich einen Song abgespielt und zum ersten Mal gezeigt, der sich an Khatar richtet und wo sie ihm nochmal dankt und wo sie dann auch mit Absicht nicht mitrappt, weil sie meint, die Stimme würde das nicht mitmachen und sie bricht dann auch in Tränen aus. Für sie war ja Khatar einfach ihr absoluter Mentor und sie ist dann auch mit ihrer Tochter auf der Bühne und das ist auf jeden Fall, ich freue mich sehr, diesen Song mal live zu hören. Aber Schwester Eva hat insgesamt für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt, denn sie hat auch ihren Song gespielt Schubse den Bullen und da gab es eine Zeile, wo sie im Originaltext damals 2018 gerappt hat, von der Hure zum Rapstar, mein Weg war nicht unbeschwert, die gleiche Karriere wie bei Kitty Cat, nur umgekehrt. Jetzt wurde diese Zeile aber nicht so gerappt, sondern ausgetauscht mit die gleiche Karriere wie bei Icky Mel, nur umgekehrt. Und das hat auf jeden Fall für Aufmerksamkeit natürlich gesorgt und auch für viel Diskussion. Und ich selbst dachte auch so, ja, ist natürlich legitim, gab schon häufig im Deutschrap auch, dass Zeilen im Nachhinein ausgetauscht wurden. Gerade wenn man auf so Songs wie Mein Testament von Sido oder so blickt oder auch Songs von Bushido und Flair. Aber deswegen finde ich das völlig fein, dass Schwester Eva diesen Move an sich bringt. Aber ich dachte dann auch so, boah, auf so einem Xatar-Abschiedskonzert sowas dann zu bringen mit so einem Diss. Vor allem, weil ich einen Xatar so einschätzen würde, dass der sagen würde, dass der, weißt du, der war so ein Mensch, der alle vereint hat, und gerade wenn man sich den Goldman Tower angeschaut hat, da waren ja wirklich plötzlich alle da. Irgendwelche Streamers, war völlig egal, alles komplett vorurteilfrei. Das war einfach nur so, um gemeinsam zu connecten, und Xatar hat irgendwie jedem Props gegeben. Das hat man ja dann auch nochmal gesehen, als irgendwie viele Rapper sich dann von ihm so verabschiedet haben bei Social Media und vor allem ja diese ganzen Postings online kamen, dann ist plötzlich klar geworden, wie viele Rapper irgendwie mal so eine kurze Verknüpfung und Berührung mit Xatar haben. Ich denke da irgendwie an Sierra Kid auch zurück und so, also bei Leuten, wo man es gar nicht denken würde, wo man so mitbekommen hat, krass, da gab es gegenseitigen Respekt und so. Ja, weiß nicht, ob Xatar das so gefeiert hätte.
Aber weißt du, was mir gerade nur einfällt, was ich mich auch noch gefragt hatte bei der Doku? Ich habe nicht so ganz gecheckt, also warum zum Beispiel ein Apache in der Doku war. Also nicht jetzt so, dass es schlimm war oder irgendwas, ja. Ich dachte nur so von wegen so, ey, es gab ja noch so voll viele, zum Beispiel aus dem Aslaks-Umfeld oder was weiß ich, die so voll die enge Vergangenheit mit Xatar hatten. Und dann habe ich so Apache gesehen und dachte mir so, hä, krass, wo kommt denn die Connection her? Und habe dann auch nochmal so nachgelesen, weil ich war mir dann so, ich wusste, dass irgendwie in diesem Nachruf vom Rolling Stones auch Apache so ein Statement abgegeben hatte, aber wusste nicht mehr genau was, und habe das mal nochmal durchgelesen. Und das war so, also ich breche jetzt absichtlich so voll dumm runter, aber sowas wie so, ja, da war die Premiere von dem Film Rheingold, und irgendwie wurde er dann eingeladen und dann ist er halt direkt dahin gefahren. Und normalerweise wird sowas lange vom Management geplant, aber er ist halt dann direkt hingefahren. Aber so, wo ich dann so dachte, so, okay, das erklärt mir jetzt nicht, warum er neben Sami und Fava und weißt du so, also auch ja, in dieser Doku drin ist irgendwie, also wusstest du warum, was der Grund ist?
Also wenn ich, glaube ich, die drei, die ich eh im Interview hatte, eine Frage hätte stellen können zu, warum war die Person in der Doku, dann wäre es auch tatsächlich Apache gewesen. Das hätte mich echt interessiert, was die dazu gesagt hätten. Dazu hat irgendwie nicht so richtig die Zeit gereicht, beziehungsweise ich hatte das davor auf dem Schirm, dass er mitspielt, aber dann war da wusste ich auch noch nicht, in welchem Umfang wird er denn in der Doku dabei sein. Und ich glaube, er hatte auch nur so zweimal Redeanteil. Oder ich kann mir vorstellen, dass dieses halt so, die erste Folge von der Doku heißt auch Platz ins Geschäft. Und das ist ja auch ein Songtitel von Xatar. Und Apache sagt in der Doku, wie er diesen Song damals so krass gefühlt hat. Und vielleicht hat es deswegen halt gut gepasst. Und man wollte so zeigen, dass so selbst Artists, die man vielleicht nicht mit Xatar direkt verknüpfen würde, trotzdem krass geprägt wurden. Und was Xatars Musik auch mit, ja, der Jugend machen kann, dass die dann später irgendwie so Weltstars werden oder so ein Apache, der ja wirklich in der Gesellschaft auch komplett anerkannt ist, sozusagen, ohne Skandal und so weiter. Vielleicht wollte man das dadurch ein bisschen transportieren, aber wer weiß. Auf jeden Fall, zurück aufs Konzert gesprochen, ein Song wurde da auch angeteasert von einem Dardan, und so wie ich es verstanden habe, ist das vielleicht auch der erste Song aus diesem posthum Xatar-Album, was jetzt erscheinen soll, was ja auch in der Doku immer wieder thematisiert wurde, wo es dann darum ging, welcher Song soll das Intro werden, welche Features bringen wir raus, und ich würde sagen, da hören wir jetzt einmal ganz kurz rein. Der Song heißt Salam Alaikum von Xatar und Dardan.
In Istanbul Habs, ist das Iran, Dublin und Tel Aviv, Bilbao, Kalashni Azadi. Geboren im Golf War One, Mogul Multi Platinum Gold Awards, Yanni. More Para, more Ratas im Business. Bitte Gott nicht, dass mein Bloody Stitches wird. Und für Dick Mark, sorry, Dick sein Arschkick, fick mein Heartbreak. Ihr könnt mich nicht canceln, mein Name seit 16 Blacklist. Für erstes Cash mit Devil Dance. Salamu alaikum. Salamu alaikum.
Salamu alaikum. Ja, also das fand ich auch irgendwie einen wilden Teil von der Doku und hat mich richtig hyped gemacht irgendwie, dass so offen darüber gesprochen wurde, dass jetzt noch Musik rauskommt. Ich habe die ganze Zeit, ich krieg's gar nicht mehr genau zusammen, aber am Anfang hat man so gehört von wegen, dass so Musik rauskommt, ohne dass es jetzt so konkreter wurde, und irgendwie ist in meinem Kopf sofort dieses Ding angegangen mit so, die G-Tapes kommen. Weil das war ja so ein Projekt, was so komplett fertig war. Und ich weiß noch, ey, ich war selten so gehypt auf ein Album, weil Xatar da die ganze Zeit Hörproben zugedroppt hatte. Aus diesem Tower, aus dem Auto, auf diesen G-Tapes. Also das sollte eben so eine komplette Reihe sein. Also das, dieses G-Tape Volume 1 war schon so angekündigt mit allem Pipapo. Da waren zum Beispiel Kapi drauf, Schwester Eva, Enno, SSIO, Raiz, Kalim und sowas. Ja, so gehypt Deutschrap irgendwie vereint. Und es kam dann aber nie raus. Also es gab schon so Release-Daten, glaube ich. Es gab schon so eine Box-Visual und alles. Also so, das war irgendwie alles fertig und kam dann aber nie. Und dann dachte ich halt sofort, okay, gut, in der Doku sprechen sie darüber. Oh mein Gott, das kommt. Und dann gab es auch so eine Szene, wo man SSIO darüber reden hört, wo er sowas sagt wie, ey, das ist schon hart geworden. Also es ist halt wirklich so ein hartes Album. Und ich dachte so, ja, okay, krass. Aber ich glaube, so wie es dann jetzt über den Verlauf der Doku immer wieder rauskam, das wird jetzt was anderes als die G-Tapes, also nochmal was.
Aber der Song, den wir doch jetzt gehört haben, der gibt mir so ein bisschen G-Tape-Vibes. Also auch nicht so dieses komplette, weil ich glaube, G-Tapes war auch so ein bisschen der alte Xatar und der klingt auch wieder wie so ein bisschen der neue Xatar, also auch durch dieses Mr. Dali-Feature so. Aber irgendwie habe ich gerade auch gedacht, das ist sowas, was so nach vorne geht. Und so habe ich mir die G-Tapes vorgestellt, während jetzt dieses Album soll irgendwie so einerseits hart, aber auch sehr deep, sehr ehrlich sein. Ich kann mir vorstellen, dass es irgendwie so ein wilder Mix wird, also dass schon auch was von den G-Tapes auf dem Album drauf sein wird, denke ich mal.
Ich meine auch, also der Song ist ja jetzt überhaupt nicht deep oder so in dem Sinne, auch irgendwie cool gemacht, weil ich glaube, der Produzent von dem Song, Mafia Juice, ist auch jemand, den Xatar entdeckt hat und ihm dann quasi so in diesem ganzen Goldman Tower zum ersten Mal so irgendwie eine Bühne gegeben hat und dass er jetzt diesen Song produziert hat, der als erstes posthum rauskam und so wie ich es gehört habe, war dann auch da dann quasi nachträglich auf dem Song, also macht ja schon Sinn. Und in der Doku sagen sie aber auch sowas wie, dass Xatar anscheinend, während er die Songs recorded hat zu dem Album, obwohl er sie zunächst mal nur alleine recorded hat, schon immer so Notizen gemacht hätte, wer denn da drauf passen würde und dass das jetzt so auch rauskommt, wie er sich das gewünscht hat. Also, ja, ich muss sagen, also ich finde, eine Aussage, die Aria Neati in der Doku getroffen hat, die trifft es, glaube ich, so ganz gut. Also das, was Xatar so hinterlässt irgendwie, sind alle, ist dieses Interbull.com, Platz ins Geschäft, alles, was so zu dieser Zeit rauskam, alles, was er so an Kraft den Leuten gegeben hat und so. Und es ist geil, dass jetzt noch so ein Album rauskommt. Aber ich glaube, von dem, was ich jetzt, also, weißt du, wie würde man das jetzt bewerten, wenn er noch am Leben wäre oder so, dann würden wir jetzt so voll kritisch reingehen und alles so, yeah, so auseinanderziehen oder so. So ist es ja gar nicht. Man freut sich jetzt, dass das noch rauskommt, dass man nochmal diesen Rapper hören kann irgendwie. Da werden übel die Banger auch safe drauf sein und so. Aber für mich ist das jetzt alles in so einem Film mit so, ich höre jetzt wieder das alte Alles oder Nix Album und weißt du, so dieses, ich bin wieder im Film von Xatar.
Ja, ja, 100 Pro. Ja, man würde jetzt nicht anfangen, so das plötzlich so zu vergleichen mit so, was hat der vor 10 Jahren rausgebracht, was vor 15 Jahren, sondern so, man muss dankbar sein, dass es sowas noch gibt, dass wir noch von Musik von Xatar bekommen, dass die Familie überhaupt die Kraft hat, dieses Projekt auch umzusetzen, genauso wie diese Doku. Also wie gesagt, ich bin da auch echt beeindruckt und auch wenn man sich so ein bisschen fragt, hey, was war da mit der Insolvenz und allem drum und dran, Todesursache, was du vorhin ein bisschen angesprochen hast und so. Es ist natürlich auch maximal schwer, wenn eine Person verstorben ist, wie tief willst du denn da noch reingehen in so Sachen wie so Insolvenz? Natürlich sagen vielleicht auch andere kritische Leute, die vielleicht was anderes darüber gesagt hätten zu Lebzeiten von Xatar, natürlich halten die sich jetzt zurück. Was will man dann ja da jetzt noch irgendwelche Fässer aufmachen? So, das ist jetzt natürlich, muss man das unter einem anderen Blickwinkel betrachten und es fehlt halt auch einfach Xatars eigene Einschätzung zu den ganzen Sachen. Xatar weiß am besten, was da alles ablief, was vielleicht auch falsch gelaufen ist, wie es zu dieser ganzen Situation kommen konnte. Und diese Einschätzung fehlt natürlich auch maximal, weil man halt, ja, wie wir gesagt haben, nur diesen einen Drehtag hatte. Aber ja, insgesamt ist das gerade einfach auch nochmal so eine spannende Phase, wo man halt so viele Insights bekommt und wo Deutschrap auch nochmal einfach zusammenwächst, muss man sagen. Und deswegen bin ich da sehr dankbar für das, was jetzt in der Zukunft noch kommen wird an Xatars Musik. So, ich bin sehr gespannt, auch welche Feature-Gäste und so.
Auf jeden Fall, dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo da. Wir hören uns sonst in ein paar Tagen wieder. Checkt auf jeden Fall auch unseren YouTube-Kanal aus. Der ist gerade so ein bisschen im Wachstum. Lennart hat ja vorhin schon erzählt, dass wir da auch das Video mit den Produzenten als Video-Interview veröffentlicht haben. Und da werden in nächster Zeit noch einige Banger kommen. Jetzt kam erst vor ein paar Tagen kam ein Interview mit Mixo McLeod. Es sind schon 3 weitere irgendwie im Kasten. Also macht euch gefasst auf geilen Content auf YouTube. Deswegen checkt das auf jeden Fall ab. Aber ja, also macht's gut. Bis in ein paar Tagen.